So, ihr Lieben, jetzt weiß ich, dass ich dran bin. Wir waren so in der Anbetung drin, ich war jetzt nicht sicher, komme ich jetzt oder kommt, haben Sie noch ein Lied? Vielen Dank euch. Für die Liedauswahl, ich weiß nicht, ob ihr so drauf geachtet habt, ich hoffe ja. Psalm 23. Der Herr ist unser guter Hirte, du bist mein wunderbarer Hirt. Herr, wohin sollten wir gehen als zu dir? Das war das Lied davor. Und dann auch dieser Refrain, du bist gut, 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 oh. Und wenn wir alles das mit nach Hause nehmen, dann braucht es vielleicht meine Predigt gar nicht mehr. Die soll nur noch das unterstreichen, was ihr in den Anbetungsliedern heute Morgen so für uns ausgewählt habt, auch an Texten. Ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist. Vielleicht können wir die PowerPoint anschalten, bitte. Ich war in den vergangenen Wochen mit allerhand Leuten unterwegs und ganz oft haben sich gerade in der letzten Woche die Gespräche um die Stürme gedreht, die sich zusammenbrauen, um die Unsicherheit vor dem Morgen. Und aus ganz, ganz vielen Gesprächen konnte ich so eine unterschwellige Angst mitnehmen. Und das hat mich auch inspiriert, heute Morgen über dieses Thema zu reden. Im Sturm des Lebens. Wir leben tatsächlich in stürmischen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich nicht geglaubt, dass wir heute mitten in einem Krieg in Europa sind. Und innerhalb weniger Tage hat sich die Beziehung zu Russland so verändert, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren, die vor uns liegen werden, stürmische Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes erleben werden. Ja, für mich ist es so im Moment das Gefühl, von Sturm zu gehen. Mich bewegt sehr die Not in der Ukraine, der Dienst der Waisenhilfe dort. Mich bewegt so vieles. Ich bin kaum aus dem 16. Dezember rausgekommen, kommt schon das Nächste. Ihr erinnert euch vielleicht, der 16. Dezember für uns, Regina und mich, ein tragischer Tag gewesen, wo dieser Taifun über die Philippinen hinweggefegt ist. Vieles, was wir aufgebaut haben, war innerhalb von 3 Stunden kaputt gewesen. Über 100.000 Euro Schäden bei Christ for Asia damals gewesen. Zigtausende von Häusern zerstört, ganze Dörfer ausgelöscht. Wir hören Geschichte um Geschichte, wie plötzlich eine Mutter aus einer Familie gerissen wurde, wie Väter plötzlich verschwunden waren, weil sie zu spät vom Fischen nach Hause kamen und bis heute nicht nach Hause gekommen sind. Über 500 Tote dort auf den Philippinen. Und ich möchte euch heute Morgen zuallererst von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Dankeschön für all den Einsatz, mit dem ihr uns unterstützt habt, der es uns ermöglicht. Inzwischen haben wir um die 6.000 Hilfspakete austeilen können. Inzwischen haben wir 280, meine ich, Häuser wieder aufbauen, helfen können. Vielen, vielen Dank für euer Herz, das so spürbar gewesen ist. Ja? Und dann, ich weiß noch, in den Morgenstunden des 24. Dezember, Heiligabend, ich habe hier noch geschwind irgendwas kopiert und fertig gemacht für Flyer, die wir fertig gemacht haben für die Taifunhilfe. Als mich plötzlich ein Telefonat von Cebu erreicht, dass Roel, unser Mitarbeiter, an einem Herzinfarkt verstorben ist. Mit ihm haben wir gemeinsam Christ for Asia aufgebaut und es war für uns so wie nochmal ein Schlag ins Genick gewesen. Und wisst ihr, wenn ich so durch meine Bibel hindurchblättere, dann entdecke ich eine ganze Reihe von Sturmgeschichten. Und da gibt es Stürme, die sind echt dramatisch. Und manche Stürme sind auch selbst verschuldet. Ich denke an Jona, der im Sturm durch den Fisch gerettet wurde. Aber in den Psalmen, in den Propheten, auch sie sprechen davon. Und natürlich im Neuen Testament das Gleichnis vom weisen Baumeister. Und wo die bekannteste Geschichte von dem Jesus, der schläft hinten im Boot, während die Jünger drohen, unterzugehen im Sturm. Die Jünger hatten zusammen mit Jesus einen genialen Tag erlebt, eine Erweckungsbotschaft, wo Jesus viel über das Reich Gottes gesprochen hatte. Menschen waren begeistert, die Predigt war inspiriert, viele Menschen waren geheilt geworden. Ja, und jetzt waren sie auf dem Weg über dem See, ein bisschen ausruhen. Ein paar hartnäckige Fans sind ihnen in kleinen Booten gefolgt. Der See war spiegelglatt. Alles sah aus, als wäre richtig Frieden und Harmonie. Und ja, für uns Deutschen wäre jetzt vielleicht das Gläschen Rotwein noch dabei gewesen. Und dann wie aus dem Nichts heraus dieser heftige Sturm. Aber lassen wir doch den Evangelisten Markus die Geschichte selbst erzählen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote, eben diese Fans da, ne, begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das Ereignis, in das Markus uns heute Morgen mit hineinnimmt, zeigt mir, dass Stürme etwas sind, das völlig unvorhersehbar ist. Wir lesen, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Stürme treffen Menschen, die vor Gott weglaufen, wie Jona. Und sie treffen Menschen, die Gott gehorchen, wie an jenem Abend die Jünger. Um ehrlich zu sein, ich habe mich schon manchmal gefragt, wie ist denn das eigentlich möglich? Die Jünger haben doch nur Gott gehorcht. Sie waren doch mitten im Willen Gottes gewesen. Sie waren doch mit Gott unterwegs. Und jetzt kommen sie plötzlich in eine solche lebensbedrohliche Situation. Und ich glaube, dass mancher Lebenssturm ja die Konsequenz unseres Handelns ist, aber viel öfter sind Stürme in unserem Leben nicht die Konsequenz unseres Handelns. Wisst ihr, Christsein befreit uns nicht vor den Stürmen, denn die Realität des Lebens sind, in der Realität des Lebens sind Stürme nicht eine Frage, ob sie in unser Leben hineinbrechen, sondern vielmehr, wann das geschieht. Nachfolge ist wohl die Gewähr zu einem erfüllten Leben, aber nicht zu einem problemlosen Leben. Und spätestens, wenn du so alt bist wie ich und graue Haare kriegst, hast du das auch schon ein paar Mal praktisch wahrscheinlich erlebt. Stürme, sie sind ein Synonym für Negativnachrichten, zerbrochene Hoffnungen, zerschlagene Herzen und Träume, die zu Albträumen werden. Stürme, sie haben alle eines gemeinsam. Plötzlich haben wir es nicht mehr in der Hand. Das haben die Jünger so erlebt. Und es ist auch unser Erleben. Und so wie den Jüngern stellt sich auch uns in jedem Lebensstrom so diese Frage, was ist eigentlich die Sicherheit in meinem Leben? Worauf kann ich mich wirklich noch verlassen? Und dann stellen wir fest, wir sind ja schließlich Schwaben und ich bin ein Eingewanderter. Haben wir nicht alle ein bisschen von dieser schwäbischen Mentalität, die auch die Jünger an sich hatten? Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Wir schöpfen das Wasser, wir holen die Segel ein, wir stabilisieren das Boot. Wir denken, wären wir doch bloß daheim geblieben. Wir ärgern uns vielleicht auch da oder dort über Jesus. Warum lässt du das zu? Wieso muss das mir passieren? Hast du mich vielleicht ganz vergessen? Und dann kommt der Moment, wo wir realisieren, alles Boot stabilisieren und Segel einholen und Wasser schöpfen, es hilft nichts. Der Sturm, er ist stärker als wir. Und das ist der Moment, wo dann plötzlich Angst und Verzweiflung in unsere Herzen kriecht. Und es sind solche Momente, wo all die Dinge an die Oberfläche kommen, die sonst so ganz, ganz tief in uns vielleicht schlummern. Und dann vergessen wir ganz, dass ja da auch tatsächlich noch Jesus mit im Boot ist. Oder vielleicht fällt es uns auch ein. Entdecken wir uns in den Jüngern wieder, wir stellen uns der Herausforderung, ja, wir versuchen, das Leben in der Kontrolle zu halten, das Beste aus der Situation zu machen, und ich sage es euch, etwas zu tun ist auch gar nicht falsch. Aber gerade in all unserem Handeln macht die Antwort auf die Frage, wo bin ich im Sturm verankert, wem vertraue ich wirklich, einen ganz entscheidenden Unterschied. Und was tun die Jünger? Sie schreien vor Angst, ihre Hoffnungslosigkeit in den Sturm hinein an Jesus hin. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Kennst du solche Fragen in deinem Leben? Wir stellen sie vielleicht nicht so laut wie die Jünger, und doch haben sie Raum in unseren Köpfen. Gott, kümmerst du dich eigentlich um mich? Ist es dir egal, wie es mir geht? Gott, ich kämpfe schon so lange mit dieser Krankheit. Gott, ich bin schon so fertig von dem Mobbing, das mir im Job da und dort und immer wieder begegnet. Und falls du diese Gedankengänge nicht kennst, ich kann dir sagen, mir sind sie nicht fremd. Aber wann fangen diese Gedanken an, in unsere Köpfe einzuziehen? Ich möchte dir heute Morgen sagen, egal wie dein Sturm im Leben aussieht, egal ob dein Sturm die Angst vor dem Dritten Weltkrieg ist oder die Angst, ob du wieder gesund wirst bist oder die Angst, ob diese Krise in deiner Ehebeziehung sich lösen lässt oder nicht, ich will dir eines heute Morgen sagen, Jesus ist bei dir mitten in deinem Sturm. Und ich habe für mich persönlich entdeckt, wie wichtig es ist, im Sturm zu wissen, dass er da ist, dass er an meiner Seite ist, dass er mich nicht alleine lässt. Und David wusste das, und deshalb fand ich euer letztes Lied so passend aus Psalm 23, wo er gesagt hat, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und im Psalm 27 schreibt er uns ins Stammbuch hinein, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Asaf kam im Psalm 73 zu dem Schluss, und wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, es stimmt, die Stürme in deinem Leben sind größer als deine Kraft, aber lass dir heute Morgen sagen, dein Gott ist größer als deine Stürme. Der Sturm, er hat in Cebu so viel zerstört, und doch erleben wir den größeren Gott. Wie er mit uns ist, wie er uns zum Segen gebraucht, wie Menschen dem lebendigen Gott begegnen, gerade auch jetzt nach dem Sturm. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wie der Herr uns mit dem letzten großen Generator versorgt hat. Ich glaube, im Ankergottesdienst habe ich es mal erzählt. Versorgt hat, den es in Cebu noch gab. Und wir Wasser für die ganze Nachbarschaft verfügbar machen konnten. Wie eine Frau in einer Tankstelle, der eine Tankstelle gehörte, sagte, ihr müsst nicht 5 Stunden anstehen, um ein bisschen Sprit zu kriegen. Kommt um die und die Uhrzeit, und die Rechnung geht aufs Haus. Letzte Woche ist Manuel mit seinem Team zurückgekommen von einer Insel, und auf der Fähre sind sie einem LKW-Fahrer begegnet, und sie haben während der Überfahrt gesprochen, und dann sagte er, das ist ja interessant, dass ihr auf meiner Insel Hütten aufbaut. Ich liefere gerade Produkte rüber nach Cebu. Ich bin am Wochenende da. Wenn ihr am Sonntag den LKW beladet, könnt ihr den ganzen LKW mit Baumaterial zurücknehmen auf die Insel, und ich fahre euch dorthin, wo ihr braucht. Für mich war eine große Frage, wie geht's weiter mit unserer Gemeinde? Denn Roel war der Pastor unserer Gemeinde in Cebu gewesen und plötzlich von einem Moment aus nach dem anderen aus dem Leben gerissen. Letzte Woche konnten wir Dorothy, seine Frau, als Pastorin dort einsetzen. Und sie sagte, ich will weitergehen. Das, was Roel bewegt hat, das möchte ich weitertragen. Ich möchte in dieser Gemeinde Verantwortung übernehmen. Und wir sehen, wie Gott einfach wirkt und handelt. Und vielleicht sagst du heute Morgen, weißt du Harald, ich bin seit Jahren mit Gott unterwegs, aber mein Leben ist so ganz anders abgelaufen, als ich es gedacht habe. Ich wollte eine glückliche Ehe, ich wollte eine Familie, aber Glück definiere ich anders. Warum all der Mist in meinem Leben? Weißt du, Gott nennt sich Immanuel und das heißt Gott mit uns. Er ist mit dir, mitten in deinen Stürmen, mitten in deiner Dunkelheit, mitten in den Dingen, die so ganz anders abgelaufen sind, wie du dachtest, mitten in den Brüchen des Lebens. Lässt er dich nicht alleine. Er ist da. Anne Frank hat im KZ einmal in ihr Tagebuch hineingeschrieben, eines ist klar, die Sonne ist immer da, auch wenn ich sie nicht sehe. Gott ist immer auf deiner Seite, auch wenn die Umstände so ganz anders aussehen. Denn der Sturm, und das möchte ich heute Morgen dick unterstreichen, der Sturm hat nicht die Autorität, den Charakter Gottes zu definieren. Der Sturm, er hat nicht die Autorität zu definieren, wer und wie Gott ist. Wo immer dir der Wind ins Gesicht bläst, lass dir nicht einreden, dass du alleine bist. Die erste Wahrheit ist, Gott ist immer bei dir. Das hat er versprochen, wieder und wieder und wieder versprochen. Aber wisst ihr, wir vergessen es so leicht. Und deshalb möchte ich dir es heute Morgen, ich weiß, ich sag dir nichts Neues, aber nochmal deutlich sagen, er ist immer bei dir. Die drei, die sich treu zu Gott gehalten hatten, wurden nicht vor dem Feuerofen verschont. Aber weißt du, im Ofen war plötzlich ein Vierter. Und wir wissen, dass sie nicht mal nach Feuer gerochen haben, als sie aus dem Ofen kamen. Daniels Treue zu Gott hatte zur Folge, dass er den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Aber da war einer, der den Löwen den Mund zugehalten hat. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, das war der Daniel und ja, das war der Schadrach und der Meschach und der Abednego gewesen. Aber bei mir ist die Geschichte anders ausgegangen. Ich erinnere mich an den allerersten Straßenjungen, die Geschichte ist schon über 30 Jahre her, an den allerersten Straßenjungen, den ich zu Jesus führen durfte. Gerade mal 16 Jahre war er alt, schwer drogenabhängig, ausgestoßen von seiner Familie. 10 Jahre hat er auf der Straße gelebt. Es war, als wäre sein gesamtes Leben ein einziger Sturm gewesen. Er hatte Tuberkulose im Endstadium. Da war nichts Schönes, was dieser Junge jemals erlebt hat. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe ihn ins Krankenhaus, ins Tuberkulose-Krankenhaus gebracht. Wir haben ihm täglich zu essen gebracht. Wir haben versucht, ihm die Liebe Jesu nahe zu bringen. Und das war gar nicht so einfach gewesen. Aber zum ersten Mal ist ihm Gott in seinem Sturm begegnet. Arnold konnte nicht lesen und nicht schreiben und deshalb habe ich den Bettnachbarn gebeten, dass er ihm jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannesevangelium vorliest. Das war das Einzige, was Arnold jemals in seinem Leben aus der Bibel, aus dem Evangelium oder sonst was gehört hat. Und die Geschichte, die ich ihm erzählt habe, dass Jesus am Kreuz für ihn gestorben ist und dass es eine Ewigkeit gibt bei ihm im Himmel. Arnold entdeckte Jesus mitten in seinem Lebensstil und auch wenn die Geschichte nicht so eine Happy-End-Geschichte war im Sinne und dann hat er sich bekehrt und dann wurde er ein mächtiger Mann Gottes und heute ist er XY ein Prediger oder sonst was. Nein, so hat sie nicht geändert, die Geschichte. Und doch war es eine Happy-End-Geschichte, weil sie in eine Ewigkeit mit Gott hineingeführt hat. Ungefähr 4 Wochen, nachdem er sein Leben festgemacht hat an Gott, rief mir das Krankenhaus an und sagte mir, dein Patient ist gestorben, kümmere dich um die Beerdigung und so weiter. Und dann ging ich ins Krankenhaus, um den Leichnam abzuholen und all diese Dinge zu Formalitäten zu erledigen. Und dann sagte der Bettnachbar zu mir, an diesen Gott will ich auch glauben. Denn so wie Arnold gestorben ist, so habe ich noch niemanden sterben sehen. Und dann war ich neugierig und sagte, wie ist er denn gestorben? Und dann sagte er, weißt du, gestern Abend um 5. Arnold setzt sich auf in seinem Bett. Er streckt die Arme weit aus und er ruft mit lauter Stimme in dem Krankensaal mit 20 Leuten, hat es jeder gehört. Jesus, ich komme. Und er fiel zurück und er war verstorben. Und wisst ihr, was mich bewegt ist? Als hätte Jesus, er hatte keine große Theologie studiert und er hatte nicht die großen Zusammenhänge von 1. Mose bis zur Offenbarung verstanden, aber er hat Jesus verstanden. Er ist ihm begegnet, mitten im Sturm. Und es war, als hätte Jesus ihm so einen kleinen Blick durch Schlüsselloch in den Himmel hineingegeben, bevor er endgültig zu ihm gekommen ist. Jesus ist bei dir im Sturm. Eine zweite Wahrheit, die ich heute Morgen deutlich in unsere Mitte stellen möchte, ist, Jesus betet für dich. Gott gab sein Bestes. Er war bereit, den Schmerz zu tragen. Er war zuzusehen, wie sein eigener Sohn an ein Kreuz genagelt und umgebracht wurde. Er war bereit, alles zu geben, damit Leben für dich und für mich zu einer Realität werden kann. Gott sucht Vergebung mit uns und deshalb hat er uns seine liebende Hand entgegengestreckt. Und es fehlt nur das eine oder es braucht nur das eine, dass du und ich, dass wir einschlagen. Und er liebt es, dich mit ihm zu versöhnen. Dein Leben, es zählt für ihn. Und du sagst vielleicht manchmal, Mensch, ich bin doch so ein hoffnungsloser Fall. Ich kämpfe an dieser einen Stelle in meinem Leben wieder und wieder und wieder. Ich möchte dir sagen, ja, vielleicht hast du dir dein Leben so anders vorgestellt. Aber lass dir sagen, Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört, weil er will, dass er am Ziel ankommt. Und Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, weil er will, dass du am Ziel ankommst. Es begegnet mir ab und zu und immer mal wieder, wenn ich mit Menschen, die ein Leben lang oft mit Gott unterwegs war, am Ende ihres Lebens zurückblicken und so diese Frage stellen, war ich gut genug? Reicht es wirklich hinüber in die Ewigkeit hinein? Und ich stelle fest, ganz viele Menschen stellen sich diese Frage immer mal wieder, auch wenn wir schon 20 Jahre im Glauben unterwegs sind. Und dann haben wir Angst, diese Frage überhaupt laut zu äußern, weil wir denken, puh, was denken denn die anderen von mir? Deshalb äußere ich sie heute Morgen, weil ich verstehe, wie wir denken. Und vielleicht taucht diese Frage auch ganz hinten in deinem Kopf auf und wieder auf. Lass dich, und das möchte ich dir sagen, lass dich nicht mit so einer Lüge ins Boxhorn jagen. In Johannes 3, Vers 16 verspricht er dir, dass seine Liebe genug ist, dass er alles gegeben hat. Und wenn du ihm deinen Glauben schenkst, gehört dir eine Ewigkeit und er teilt seine Herrlichkeit mit dir. Und wenn die Sünde groß ist, darfst du wissen, dass die Gnade größer ist. Und wenn du gerade eine Niederlage einstecken musst und denkst, ich bin doch so ein Schlappsack, ich bin doch so ein Versager, ich bin doch was auch immer du denken magst, dann lass dir heute Morgen zusprechen, dass Jesus an dich glaubt, weil er deine Zukunft sieht. Er ist es, der Transformation in unser Leben hineinbringt. Er ist es, der unser Denken erneuert. Er ist es, der uns mit einer Himmelsperspektive beschenkt. Und du sagst, ja, und ich? Ich sag dir, und du darfst ihm dein Herz hinhalten und darfst sagen, Gott, ich brauche dich. Wirke du, handle du, arbeite du, tu du deines in meinem Leben. Ich halte dir mein Herz, ich halte dir mein Leben hin. An Heiligabend ist ja Ruhe, ich habe es vorhin erzählt, unser langjähriger Mitarbeiter, der neben einigen anderen und Regina und mir Christ for Asia aufgebaut hat, verstorben. Joel hatte eine riesige Liebe und Leidenschaft für verlorene Menschen. Er konnte Straßenkindern nachgehen, und er konnte immer und immer noch auf eine neue Chance hoffen. Er hat den Glauben nie aufgegeben, dass ein noch so verkorkstes Leben siegreich werden kann. Und als ich ihn mal gefragt habe, warum er denn den Glauben daran nie aufgibt, dann hat er zu mir gesagt: Weißt du, Harald, ich weiß, aus welchem Sumpf mich die Gnade Gottes gezogen hat. Und warum sollte ich das nicht auch für andere glauben? Lass uns aber jetzt schauen, was passiert, wenn Jesus tatsächlich im Sturm, in unserem Sturm aufsteht. Wir lesen in Vers 39, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und eine große Stille trat ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Als ich mich auf diese Predigt so vorbereitet habe, wurde es mir so wichtig, der Sturm, nein, er war nicht, um einfach nur die Jünger zu erschrecken oder umzubringen, nein, der Wind, er war ein Spiegel, der den Jüngern zeigte, dass ihr Anker noch nicht hält. Und deshalb stellt Jesus den Jüngern und vielleicht auch dir und mir heute Morgen diese Frage: Warum habt ihr solche Angst? Und dann sagte er: Habt ihr immer noch keinen Glauben? Oder in meinen Worten, vertraust du Jesus immer noch nicht in deinem Sturm? Du und ich, wir brauchen einen Anker, wir brauchen ein Fundament, das uns feststehen lässt im Sturm. Die Tatsache, dass du Jesus kennst und sein Wort liebst und mit ihm verbunden bist, weißt du, ist keine geistliche Elementarversicherung. Wir hätten es zwar so gerne, aber das gibt es nicht. Auch als Christ muss ich dem Sturm ins Gesicht schauen, mit Enttäuschungen umgehen, eine Lebensherausforderung verarbeiten, aber ich darf wissen, der Anker hält. Jesus ist das Fundament. Und vielleicht ist ein solcher Anker, Jesus zum Fundament deines Lebens zu machen. Die Jünger, sie stellten genau die richtige Frage. Sie fragten, wer ist dieser Mann? Weißt du, und ich glaube, jeder von uns muss früher oder später, egal ob im Livestream heute Morgen oder hier in der Halle, diese Frage beantworten. Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, dein Leben auf dieses Fundament zu stellen. Dann lass dich ermutigen, diesen Schritt heute Morgen zu gehen. Oder du kennst vielleicht Jesus schon viele Jahre, aber du brauchst so eine neue Zuwendung zu ihm, weil deine Beziehung zu ihm fremd und distanziert geworden ist, weil vielleicht der Sturm dich von ihm weggetrieben hat, weil du nur den Sturm und nicht den Jesus da drin gesehen hast. Ich möchte dich einladen, ganz neu dein Leben festzumachen bei ihm, dein Vertrauen auf ihn zu werfen. Und wenn du fest mit ihm unterwegs bist, und ich sage das immer wieder, dann schadet es nicht, ihm ganz neu unsere Liebe auszudrücken. Und ich glaube, diese Herzenszuwendung ist etwas, was ein Entschluss ist, den du in deinem Leben fasst. Und lass uns vielleicht so einen Moment machen, wenn du sagst, ja, das möchte ich tun, dass wir ein Gebet miteinander sprechen und dass wir sagen, Jesus, ich mache mein Leben an dir fest. Ich möchte ein kurzes Gebet einblenden, oder ist es schon da? Ja, es ist schon da. Ein Gebet einblenden und lasst uns doch das miteinander sprechen, wenn du dein Herz bei Jesus festmachen willst und vielleicht noch nie festgemacht hast. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich will wieder näher an dich ranrücken oder ich will dir einfach meine Liebe ausdrücken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus am Kreuz starb zur Vergebung meiner Schuld und zur Versöhnung mit dir. Ich möchte dich bitten, vergib mir meine Schuld und erlöse mich von dem Bösen. Danke, dass deine Liebe mich mit einer Perspektive für die Ewigkeit bei dir beschenkt. Übernimm du die Führung in meinem Leben und hilf mir, dich und meinen Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Amen. Amen. Ich glaube, diese Herzensbeziehung zu Jesus, sie ist das solide Fundament, auf das sich alles Weitere aufbaut in einem Leben mit Gott. Ein zweiter solcher Stein in diesem Fundament, das wir brauchen für unseren Glauben und in den Stürmen des Lebens, ist, der Teil von diesem Glaubensfundament ist das Wort Gottes. Petrus sagt einmal zu Jesus: Herr, wohin? Wir haben es vorhin auch gesungen, das war der andere Stein im Fundament, den wir im Lobpreis gesungen haben. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Welche Worte höre ich? Welchen Worten gehöre ich? An welchen Worten orientiere ich mich? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, gerade in diesen Zeiten. Ich stelle fest, es ist zu wenig, wenn wir uns nur an der Zeitung orientieren, an den Nachrichten orientieren oder woran auch immer. Welchen Worten verleihen wir Gewicht? Welchen Worten geben wir Glauben? Welchen Worten gebe ich Bedeutung? Im Labyrinth dieser Zeit brauchen wir Orientierung, die weit über die Tagesnachrichten hinausgehen und über unser begrenztes Denken hinausgehen. Du und ich, wir finden Orientierung im Wort Gottes. Und ich möchte dir sagen, ja, mach's wie Petrus und sag: Herr, wohin sollte ich gehen? Du bist es, der Worte des Lebens für mich hat. Und ihr kennt diese Geschichte. Nach einer Nacht ohne Fische war Petrus der Frust ins Gesicht geschrieben, kein Fisch im Netz. Und dann fordert ihn Jesus auf. Menschlich war da nichts zu machen. Die Fische waren einfach gerade eben nicht da. Und dann sagt Petrus: auf dein Wort hin. Und ich bin sicher, du kennst den Rest der Geschichte. Die Boote wären fast versunken, weil sie so voll waren von Fischen. Weißt du, für mich ist die Bibel kein Verbotsbuch oder kein Gesetzbuch, sondern sie ist ein Lebensbuch. Und wenn unsere Herzen weit offen sind, dann kann der Same aufgehen, dann kann dieses Wort Gottes in deinem Leben Frucht hervorbringen, Frucht gegen all die negativen Worte, die vielleicht zu dir gesprochen wurden, und es kann wirksam sein. Wir können die heilenden Worte der Bibel nehmen und sie können heilen, wo negative Worte Wunden geschlagen haben. In den Worten von Jesus ist Realität und Leben, Öl, das die Wunden heilt, Brot, das unsere Seelen satt macht. Die Worte Gottes, ja, es sind Lebensworte. Hat nicht Jesus selbst gesagt, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ein weiterer Stein in diesem Glaubensfundament, das ich uns mitgeben möchte, hinein in die stürmischen Zeiten, in denen wir leben, ist Intimität mit Gott. Nirgendwo beschreibt uns Jesus diesen Zustand der Vertrautheit in unserer Gottesbeziehung besser als in dem Bild vom Weinstock und den Reben in Johannes 15. Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Dass wir in einer Abhängigkeit zu ihm leben und Grundlage für ein erfülltes Leben und auch ein fruchtbares Leben finden. Und wie in jeder anderen Beziehung braucht auch deine und meine Gottesbeziehung Austausch, Ehrlichkeit, damit Vertrauen wachsen kann. Wo Gott die ultimative Quelle unserer Liebe, unserer Kraft, unserer Verbundenheit ist, wird auch Frucht in und durch unser Leben entstehen. Denn wir können uns nicht selbst verändern, aus uns heraus irgendetwas tun. Nein, Intimität mit Gott entsteht nicht, weil wir etwas für ihn tun, sondern dort, wo ich ihn liebe, bin ich motiviert, in Hingabe an ihn zu leben. Und vergiss nicht, Gott ist hundertprozentig hingegeben in seiner Beziehung an dich. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er hat uns zuerst geliebt, so sagt es uns 1. Johannes 4, Vers 10. Lass dich ermutigen, heute Morgen so wie eine Rebe am Weinstock nah am Herzen Gottes zu sein und zu leben und aus dieser Verbundenheit mit ihm den Herausforderungen unserer Tage zu begegnen. Denn du und ich, wir sind gemacht für diese Tage und mit ihm an unserer Seite können wir auch in dieser Zeit mit Perspektive bestehen. Vielleicht hast du heute Morgen Jesus neu zum Fundament für dein Leben gemacht. Oder du hast dich entschieden, seinen Worten neu Vertrauen zu schenken. Oder wieder vermehrt seine Nähe zu suchen. Oder neu zu ergreifen, dass er in jeder Situation an deiner Seite ist. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lass diese Worte von Jesus im Boot in dein Herz hineinsprechen und geh einen Schritt weiter in deiner Beziehung mit Gott. Und du wirst solide durch diese stürmischen Zeiten, in denen wir leben, hindurchgehen können. Gott segne uns. Amen.